Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Willkommen bei Let's Talk About Spandex, euer Lieblingspodcast, wenn es um Comic-Adaptionen geht, Teil des Filmes zum Dessertnetzwerk.
Ich kenne keinen besseren ne? Filme, Comic-Verfilmungspodcast.
Also jeder Comics-Verfilmungspodcast auf Deutsch muss sich mit mir messen. Ja. Wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause. Es tut mir leid, ihr musstet bestimmt jetzt ätzende Monate durchhalten ohne unser Gebrabbel und unsere Meinung, unsere unqualifizierten Meinungen zu Comic-Adaptionen.
Ich habe mir ja so ein bisschen altes Zeug angehört.
Ja. Hast du quasi Binging gemacht, Re-Binging, wie man das heißt?
Ja, genau. Ich habe mir zum Beispiel unser schönes Gespräch mit Jannis angehört, nochmal über den Zustand des deutschen Films.
Also wenn man irgendwo einsteigen will in das Film zum Dessert-Universum, sollte man das dort tun. Christian ist bei mir und um so ein bisschen wieder in den Groove zu kommen, wir beide sind so ein bisschen aus der Content-Creation gefallen. Bei Christian vollends und ich habe zumindest kurz ge-YouTubed, um mein Nerd-Sendungsbewusstsein noch lass ihn raus, das Biest. Aber ich habe den Podcast schon stark vermisst. Aber wir müssen noch wieder reinkommen.
Ja.
Und deswegen haben wir gedacht, schließen wir doch an eine unserer auch evergreen guten Unterhaltungen an, nämlich an den Punisher. Wir haben uns ja schon den Punisher von Dolph Lundgren angeguckt. Und gleichzeitig ist jetzt der Film, den wir jetzt besprechen werden, nämlich Punisher Warzone, auch eine kleine Brücke zu einem anderen Film, den wir besprochen haben, nämlich dem Ghost Rider Film. Weil beide Filme waren unter dem Label Marvel Knights herausgebracht worden. Marvel Knights war so ein bisschen die Überlegung der Produzenten damals, Marvel-B-Charaktere, die gar nicht so einen Mainstream-Approach haben, mit geringerem Budget auszustatten, also die Adaption, die dafür aber eventuell mal ein bisschen brutaler und ein bisschen es durfte geflucht werden und so alles, was ja bei den Mainstream-Marvel-Filmen nicht so sehr vorkommt. Also quasi edgy Marvel-Filme sollten unter dem Label Marvel Knights herauskommen und irgendwie wieder ihr geringes Budget einspielen. Also der Ghost Rider Ghost of Vengeance wurde ja in Rumänien oder Bulgarien gedreht für ein relativ kleines Budget. Und Christian guckt sich um, als hätte er eine Fledermaus
Nein,
in seinem Raum.
Ich wollte nur ergänzen, wir haben ja diesen einen Punisher-Film im Prinzip absichtlich übersprungen. Mit Thomas Jane.
Genau. Und es gab halt die Idee, auch wahrscheinlich von den Marvel-Produzenten oder von den Produzenten dieses Films, den Thomas Jane-Film auch zu überspringen, weil dieser Punisher Warzone-Film ignoriert diesen Film komplett, erzählt eine komplett andere Geschichte, wurde mit einem Mikrobudget ausgestattet, in Hoffnung, es wird sich schon irgendwie wieder einspielen. Das nur so mal ein bisschen
zu dem. Dieser Film hier zumindest laut IMDb 35 Millionen gekostet hat.
Ja, das ist ja nicht viel.
Nein, das ist nicht viel, aber es ist halt auch nicht nichts.
Das muss man sagen. Ja gut, aber man muss ja auch ein bisschen Action und Krawall machen. Jetzt, Hindsight lässt sich sagen, diese Marvel Knights Label, das hat sich danach auch nicht mehr fortgesetzt, lieber Christian. Leider.
Was ich sehr schade finde, weil das Potenzial war da.
Ja.
Also das Potenzial.
Die Idee kann ich verstehen. Das ist so ein bisschen von wegen fast die Idee eines Videotheken-Actionfilms. Von wegen, ja, der darf nur so und so viel kosten, dann wird er schon irgendwie durch Videotheken wieder sich irgendwann.
Also ich glaube, die Idee war, glaube ich, ganz gut, das dann mehr auf Netflix in Serienform zu machen.
Ja.
Also jetzt rein vom Verkäuferischen. Genau. Ich glaube, die Punisher-Serie und Jessica Jones und wen gab's denn noch alles?
Daredevil. Und Luke Cage und so, die kamen irgendwie alle schon ganz gut an. Würde mich jetzt interessieren, wie viel eine Staffel Punisher auf Netflix gekostet hat, ob das ähnlichen budgetären Rahmen hätte, weil die Dinger sehen ja teilweise auch sehr wertig aus. Für Punisher Warzone der Name basiert auf einer Comic-Reihe, natürlich auf dem Punisher, aber es gab auch extra die Serie Warzone, die wurde von Chuck Dixon mitbetreut, aber das ist mehr oder weniger egal. Für Punisher Warzone, den Film, haben sie jetzt einen kleinen Coup sich erlauben können. Sie haben nämlich auf den Regiestuhl gesetzt Lexi Alexander, eine Frau, die aus dem Stuntwork und Martial Arts Background kam, mhm, und vor diesem Film den sehr respektierten Green Streets Hooligan, ein Hooligan-Film mit Elijah Wood in Hauptrolle, inszeniert hat. Und jetzt gerade eben haben wir beim Bulimie-Lehrer noch sehr, sehr viele andere interessante Fakten über sie gelernt. Möchtest du mal ein paar interessante Fakten loslassen zu Lexi Alexander?
Ja, ich glaube, Baden-Württemberg stammt sie ab.
Aus Mannheim, Deutsche, tatsächlich.
Eine Stuntfrau, die, wir haben jetzt wirklich nur ganz schnell recherchiert. Ich hätte mir jetzt am liebsten gerne noch das ganze Interview auf YouTube angeschaut. Aber das mache ich jetzt hier nach. Nein, sie hat wohl ihren ersten Kurzfilm mit also Clients über Clients finanziert, für die sie so Martial Arts Unterricht oder sowas gemacht hat.
Muss ich mir vorstellen, ne? Im tiefen Baden-Württemberg hast du aber nur sehr reiche Kunden, ja, denen du irgendwie.
Und die erzählt, Gabe, sie hat damit ihren ersten Kurzfilm, ja, inszeniert, Namen gerade vergessen, kann man nachschauen. Und damit war sie Academy Award nominiert, ja, für den Oscar und hat dann daraufhin den Elijah Wood Film finanziert bekommen. Das ist doch mal eine Karriere und ich habe noch nie von dieser Frau gehört.
Wir haben ja gerade eben erst herausgefunden,
dass sie Deutsche ist. Unsere Frau in Hollywood.
Unsere Frau in Hollywood. Und ja, mit Schweighöfer und Daniel Brühl auf allen Partys und keiner erzählt davon. Die ist wohl auch sehr politisch engagiert, also steht für eine bessere Darstellung von Frauen und auch arabischstämmig, also sie ist halb deutsch, halb Palästinenserin, glaube ich. In Hollywood ist da eine Spokesperson, lernt gerade eine krasse, super komplizierte russische Kampfsportart. Hm. Hat irgendwie Schrauben in ihrem Körper aus ihrer Kampfsportkarriere. Die ist ja fast faszinierender. Also ich möchte fast nur über Lexi Alexander jetzt reden, als über diesen Film. Ja. Denn der Film...
Soll auch Leute geben, die fragen jetzt, würde dieser Film den Bechdel-Test bestehen?
Nein, nicht, ne? Komisch, ne? Dass jemand, der so outspoken ist, dann da komplett durchfällt. Ich erzähle die Story ganz kurz, weil die Story ist eigentlich nur eine Anreihung von Setpieces, um irgendwann hoffentlich Frank Castle in bedrohliche Situationen zu bringen. Frank Castle entschließt sich eines Tages, jetzt mal auf so einer Mafia-Großfamilienfestsache, die der Mafia den Garaus zu machen. Frank Castle, wissen wir alle, seitdem seine Familie einem Attentat zum Opfer gefallen ist, ist er zum Punisher, zum einem Selbstjustiz-Vigilanten mutiert und beschließt sich halt jetzt der Mafia zu widmen, bringt fast alle Mafiosis um, bis auf Billy Russo. Bei dem Überfall auf Billy Russos Geheimversteck findet er raus, dass er aus Versehen auch einen FBI-Agenten gerichtet hat, leidet da sehr drunter und Billy Russo ist währenddessen zu einem Superschurken mutiert. Ja. Dominic West, bekannt aus The Wire, der sich im The Wire ja sehr zurücknimmt, spielt hier den wahnsinnigen Jigsaw ab dann, nicht mehr Billy Russo, und nimmt die Familie des FBI-Agenten als Geisel, lädt alle Schurken der Stadt ein, sich in so einem Hotel zu verschanzen, und Frank in einer Hero-Journey entscheidet sich, ja gut, dann gehe ich da halt rein und schieße alles kaputt. Ja. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wo du denkst, nee, da, Sebastian, du hast die Krux des Charakters nicht verstanden.
Naja, gibt ja im Prinzip zwei Dinge, die noch hinzugefügt werden. Also ja, einmal hat er die Familie dieses FBI-Agenten, den er versehentlich, also er hat ihn umgebracht und er ist danach erfahren, den hätte ich mal lieber nicht umgebracht. Und er hatte halt Frau und Kind, und das tut ihm sehr leid, und die besucht er und dem möchte er eigentlich Geld geben, aber sie wollen sein Geld nicht. Und dann stehen die halt auf der Abschussliste, ja, weil Blutrache und so von den Bösewichtern. Also stehen sie mit auf der Todesliste und Frank Castle muss sie halt auch beschützen. Und dann hat er, was war das andere, was ich erzählen wollte? Kollegen bei der Polizei, ist auch egal.
Ja, der ist irgendwie vernetzt, ne? Der hat sowohl auf der Straße als auch bei der Polizei, ja, Supporter.
Genau. Wohl. Also Jigsaw fand ich sehr schön, das war so ein Joker-Verschnitt. Frank Castle bringt ihn ja, also versucht ihn ja umzubringen, indem er ihn in so eine Maschine schmeißt, wo so Altglas irgendwie klein gemacht wird. Ja,
ich werde fast in so einem riesen Mörser eigentlich, so ein Glasmörser.
Genau, und er wird halt völlig zerschnitten und irgendein Arzt flickt ihn dann so halbwegs zusammen und er sieht halt aus wie so ein Jigsaw im Gesicht, und daraufhin bringt er dann seinen
Arzt um und, ja, und spielt danach.
Und holt seinen völlig verrückten Bruder, stimmt, aus der Irrenanstalt. Und das ist ein irres Gespann. Also die sind immer so ein bisschen, ich habe gerade so für so eine Veranstaltung so egal, lange Geschichte. Mhm. Da geht es immer so um Status und so.
Ja.
Wann jemand einen hohen Status hat und niedrigen. Und ich finde das interessant, wie die Bösewichter hier angelegt sind, weil teilweise sind sie auf so einem ganz krassen Hochstatus, in dem sie halt so wahnsinnig as fuck sind, so,
ja,
wo jeder Joker einpacken kann. Und dann sind das so ganz kleine Geschöpfe so im nächsten Moment. Und das wankt immer so. Dann kriegt die Polizei sie, dann müssen die mit der Polizei zusammenarbeiten, müssen einen anderen Bösewicht irgendwie sozusagen
ans Messer liefern,
damit sie dann wieder frei sind. Und interessante Entscheidungen, die so gleichzeitig als Würstchen oder und als
ja,
vollkommen
ja,
mega kriminelle Vollwahnsinnige zu bezeichnen.
Der Film ist ganz komisch, dass der versucht irgendwie gleichzeitig bedrohlich zu sein, aber manchmal laufen die auch rum wie die größten Körperklausis und einer der Lonely Bin Jim, der Bruder von Billy Russo, der genauso verrückt ist wie Jigsaw eigentlich. Der ist auch nur gefühlt 1,20 Meter groß, der Schauspieler. Der ist keine imposante Erscheinung und auch so mittelalt und hat Tränensäcke. So, ganz komisch. Und die machen, also ich weiß nicht. Jetzt fand ich Lexi Alexander so interessant. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie irgendwann die Kontrolle über ihre Schauspieler verloren hat. Weil der Schauspieler, der beispielsweise den Punisher spielt, der Ray Stevenson, der ist gefühlt in einem ganz anderen Film unterwegs. Oder auch das gibt noch so einen guten Cop sozusagen, der spielt auch irgendwie auch wieder ganz anders. Und dann geht es manchmal in Richtung Dominic West und seinen verrückten Bruder.
Hm.
Und die drehen ja völlig frei. Oder hat Lexi Alexander einfach gesagt, gut, das machen wir jetzt. Wir drehen jetzt alles auf 11, wenn nicht sogar auf 12.
Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob sie auch das Drehbuch zu verantworten hatte. Ich glaube, sie stand mit in den Credits. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand die beiden Bösewichter super. Also ich fand, die hatten eine gute Dynamik und die hatten ein paar Szenen, die waren richtig groß. So. Also auch wenn der eine Bruder ist ja entstellt so. Und der andere ist dann gerade frisch aus der Nervenheilanstalt und dann sind sie in so einem, ja, in irgendeinem Foyer, wo halt überall Spiegel sind und der entstellte Bruder meint so, er kann sich nicht sehen und der andere sagt, du musst nie wieder Spiegel ertragen, solange ich bei dir bin. Ja. Und dann fängt er an, sich da irgendwie mit jedem Körpereinsatz irgendwie gegen die Spiegel zu schmeißen und der andere fängt an zu lachen, sich zu freuen und das ist echt groß. Also das sind so Momente, von denen hätte ich mir mehr gewünscht, so, weil gerade der Punisher, ja, seine Fehde ist halt auch ein bisschen boring, ne? Also dieses...
Der Punisher ist ein unbewegliches Objekt, ne? Da ist die Frage, wie willst du überhaupt Filme über den erzählen? Vielleicht geht das im Medium Comic sogar noch vielleicht ein bisschen besser, weiß ich nicht.
Ich finde, hier sind die Parallelen zu Batman so ein bisschen obvious. Batman hat ja eigentlich auch immer die viel spannenderen Bösewichter, also hat ja auch irgendwie immer einen Pinguin oder einen Joker einen Riddler. Völlig extrovertierter, verrückter. Und Batman auch halt düsterer, Rächer, irgendwie ruhig und gesettled und... Habe ich hier durchaus das Parallele gesehen, weil ich auch den Eindruck habe, dass dieser Jigsaw wirklich sich ein, zwei Mal nochmal vielleicht Jim Carrey als Riddler angeguckt hat oder
ich würde gerne wissen, ob der wirklich so Inspiration hatte oder wirklich, ob er Batman irgendwann 1. mal überlegt hat, so. Also Tommy Lee Jones dachte ja beispielsweise bei Batman Forever, dass man super Schurken so spielen muss. Das hat er mal, glaube ich, in irgendeinem Interview dann gesagt, so, von wem ich doch keine Ahnung, der liest ja keine Comicbücher, der dachte, man muss halt wie damals sein Kollege Jack, einfach immer maniakal lachen und Faxen machen. Und auch, dass Dominic West auch dachte.
Ich mag diese Larger-than-Life-Bösewichter. Ich musste jetzt auch gerade an Darkman denken und so.
Ja.
Der hat ja auch so, wie heißt der denn auch gleich? Der Bösewicht.
Man kann manchmal denken, manche Szenen sind so, ich will das jetzt nicht überintellektualisieren, manche Szenen sind aber so, fast so angelegt, als würden die ein Meta-Kommentar zum Comic-Genre sein. Ich überlege gerade zum Beispiel, es gibt noch so zwei weitere Mafiosis, die eigentlich zu Billy gehören und die wollen einfach ganz normale Mafiosi-Verbrecher sein. Mal ein bisschen mit Drogen ticken, mal ein bisschen Schutzgeld, dies, das. Und dann werden die in diese Comic-Handlung mit reingezogen, sind eigentlich auch nur Zeuge, wie wir als Zuschauer Zeuge sind, wie alles immer verrückter wird.
Ja.
Und das ist, ich denke so, ey, ist das, also interpretiere ich das rein oder ist das wirklich ein kleines Augenzwinkern dahin, wie doll der Film gerade entgleitet und dieser Inky und Pizzi oder wie sie heißen, stehen auch nur daneben, sonst ich habe keine Ahnung, wie wir uns verhalten sollen. Das ist nicht mehr logisch.
Also ich fand es ja fast schade, dass sie die beiden so früh verloren haben. Also dieser Moment, wenn sie den Bruder da aus der Nervenheilanstalt holen.
Ja.
Und dann der, jetzt habe ich mir die ganzen Namen nicht gemerkt, aber der Ältere, der Ruhige, meint so, sollen wir vielleicht seine Pillen mitnehmen? Und die anderen noch fragen, hä, wieso denn, während er gerade irgendwie den Wärter irgendwie entweidet. So. Der packt die Pillen halt trotzdem ein, so. Die benutzt die aber leider auch nie wieder. Nee. Das wäre natürlich, da wäre noch echt viel drin gewesen, wenn man gewollt hätte, glaube ich.
Ja, weil das ist natürlich das Punisher-Ding so. Also das ist auch das im Comic ein Problem des Punishers. Eigentlich, sobald mal ein Schurke auf den Punisher trifft, ist es mit dem Schurken vorbei. Der Punisher nietet sie halt um. So, deswegen hat der Punisher keine riesengroße Schurkengalerie, beispielsweise auch in den Comics, weil der macht sie halt platt und der geht zu Ende. Fand die beiden aber auch an sich ein komödiantisches Duo. Du sagst es ja schon, ein bisschen dicker, untersetzter, ruhiger und
so ein jüngerer. Ja, auch so oldschool, ne? Einfach so ein bisschen oldschool-Kriminelle und nicht diese voll wahnsinnigen.
Genau, und die finden es ja auch bescheuert, dass Jigsaw auch mit diesen Parkour-Leuten, da verdrehen sie ja die Augen. So, es gibt noch so eine Gang, das sind die Free Flow Mega Gang. Übrigens, wir spoilern jetzt hier die Hölle raus. Sorry, das hätte ich vorher sagen müssen. Ich bin ein guter Podcaster. Aber ich bin ein bisschen aus der Übung, verzeiht mir das. Also, wir spoilern. Es gibt die Free Flow Super Gang. Und wenn die auftreten, dann sind ja auch diese beiden anderen Mafia-Guys so, was wollen die denn? Nee, das sind Leute, die gehen aufs Dach, um da rumzuhüpfen. Also, die finden das alles schon gut lächerlich. Ist der Film denn jetzt eine Komödie? Wie ist der Ton? Wie würdest du die Tonalität beschreiben und wo glaubst du, wollte der Film eigentlich hin in seiner Tonalität? Wollte der ein Hard-Boiled-Action-Film sein oder wollte der eher so ein Augenzwinker-Trash-Cam?
Nee, ich glaube, der will schon ein harter Action-Film sein mit komödiantischen Momenten, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, das hat er ganz gut hinbekommen. Es ist nicht immer so meine Komik. Also ich glaube, der Film versucht auch in vielen Teilen, wie du schon gerade sagtest, modern zu sein zu dem Zeitpunkt. Halt auch mit den Fassadenkletterern und der unsäglichen New-Metal-Musik.
Ja, sogar so eine Nach-New-Metal-Musik, also als New-Metal einfach noch ein Stück härter wurde. Und also fast nicht hörbar. Vielleicht sind wir auch nur alte Männer, alte Fürze.
Ja, nee, das war damals schon nicht gut. das kommt halt auch so unvermittelt. Man merkt halt wirklich, dass es jetzt nur drin, um da jetzt noch ein paar Jugendliche abzugreifen.
Ja, sowas hören denn gerade edgy Kids und dann nur so Slipknot in schlecht reinknallen.
Ansonsten muss ich sagen, der Film ist super brutal. Das hat mich wirklich überrascht. Also ich wusste, dass der hier in Deutschland auch eine Minute federn lassen musste, selbst für die 18er-Freigabe. Der macht keine Gefangenen. So. Also ich fand ihn jetzt auch nicht hart, weil er einfach auch alles ist comichaft überhöht so.
Ja, genau, aber das ist ein Comic.
Grafisch ist es halt hart, da werden die ganze Zeit Köpfe weggeballert und Beine weg und also
es das gibt auch noch die Brutalität, dass wenn die Leute schon eigentlich halb verbrutzelt und ganz klar besiegt sind, dass Frank Castle dann trotzdem immer noch mit Wonne weiter auf die drauf schießt.
Genau, so. Er schießt nochmal nach, dass da wirklich keiner übrig bleibt. So.
Ja, genau.
Und ich meine, was ja passiert, wenn er es nicht macht, sieht man ja an Jigsaw.
Also. Ja, das ist das Problem, ne? So ein bisschen, also da auch an der.
Also hat er ja recht.
Das ist wirklich, also man muss, ne, ich als Teenager, ich habe den Punisher auch als Comicfigur geliebt.
Mhm.
Weißt du, so eine falsche Art der Edginess. Also von wegen, ich war auch einer, der gemeint hat, warum bringt denn Batman immer wieder den Joker ins Gefängnis? Das ist doch dumm. Ne, hab verstanden, hab nicht diese Comic-Formel. Ne, klar ist das dumm, aber es ist ein Comic-Trope. So. Aber jetzt ist endlich mal ein Held da, der hat nicht mal Superkräfte, der steht sich selber, der geht abends in seinem U-Bahn-Schacht trainieren und seine Waffen die ganze Zeit polieren und so weiter und so fort. Ich fand das ja alles wahnsinnig cool. Inzwischen, das hatte ich glaube ich auch schon bei dem Dolph Lundgren-Film gesagt, inzwischen habe ich immer mehr Probleme mit der moralischen Aussage und auch mit. Und gerade in Filmen ist das noch doller. In Filmen ist die Figur auch noch so wahnsinnig unlogisch, weil er dann doch noch Mensch geblieben ist. Also er bringt doch noch den Leuten dann Geld. Also tut ihm auch dann noch ein bisschen leid, wenn er einen Falschen erschossen hat. Oder er geht jeden Tag zum Grab seiner Familie und weint da eine Runde. Also er ist noch, im Innern ist er doch noch ein bisschen weich. Und das ist halt Quatsch. Und du sagst es ja selber, diese Stadt verdient es nicht anders. Das sehen wir ja, wenn Moral oder Gnade walten gelassen wird. dann werden Monster gebacken. Ich habe da Probleme. Wie siehst du die Aussage des Punishers? Ist Punisher ein Held? Ein Held für dich und mich?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich muss ja sagen, ich kann da relativ gut unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Also ich habe ehrlich gesagt auch noch nie ein Problem mit irgendwie Deathwish oder sonst was gehabt. Also Rachedramen sind für mich irgendwie Rachedramen. Das findet für mich jetzt nicht unbedingt eine Entsprechung in der Realität. Ja. Aber grundsätzlich sind natürlich moralisch total fragwürdig. Also und der Film umgeht das Problem natürlich. Es ist auch so, wir sprachen auch drüber, am Schluss kriegt er auch noch die Absolution erteilt, weil er konnte ja nicht wissen, dass er diesen FBI-Agenten, dass er einer ist, den er umgebracht hat.
Und sogar der weibliche Charakter sagt irgendwas so von wegen, wir wissen, dass du das nicht wolltest und dass du inhaltlich ein guter Mann bist oder so. Also kriegt er wirklich so das Blessing von allen, auch von der Polizei und vertreten von zwei Figuren, die auch sagen, gut gemacht, auch ein bisschen.
Ja, und ich glaube, das ist fast noch fragwürdiger als die eigentliche Tatsache, dass er halt in einem Film Bösewichter umbringt. So. Das sind aber natürlich auch so Welten, da gibt es ja auch nur Gut und Böse. Das funktioniert natürlich in einem Comic und einem Film auch viel besser, als würde man das in eine Realität übertragen, wo ja in Mafia-Familien auch viele sind, die ja gar nicht Leute umbringen oder so. Die machen dann vielleicht hier und da so ein paar Hiwi-Jobs, aber da muss man natürlich schon fragen, wo fängt eigentlich
Bösartigkeit an? Falsch, Parker, wirst du schon vom Punisher gerichtet.
Genau. Und ich meine, der Film endet ja auch damit, das ist jetzt kein großer Spoiler, so der Gag am Schluss, dass sein Kollege noch sagt, so vielleicht solltest du mal aufhören, die Leute umzubringen. Und dann kommt so ein Typ aus der Dunkelheit und meint so, geht böse her. Und er sagt, Frank. Und lässt sich dann doch helfen und den Typen dann umbringen, der ihn gerade irgendwie wahrscheinlich um $2.50 irgendwie.
Ja, was solche Filme natürlich immer vergessen, und na klar, jetzt müssen wir da nicht groß an der Logikspule drehen, dass dieser Typ, der jetzt dem Typen abends die Börse abnehmen wollte, wer weiß, vielleicht ist es Beschaffungskriminalität, wer weiß um die Umstände, vielleicht ist es eine Spielzeugknarre und der versucht einfach Leute abzuziehen, wer weiß es schon, ne? Also, das ist schon wirklich. Also so Superschurken mit Superheldenkraft zu bekämpfen ist okay. Den allgemeinen Streetfuck zu bekämpfen, das wird dann schon irgendwie auch wieder merkwürdig und ganz schwer, je älter ich werde, dafür dann zu jubeln. Ja, dem hast du es gezeigt, den komischen Straßendealer, der was weiß ich was, warum er da Crack verticken muss. Oder auch Folterung, ne? Also in dem Film wird ja irgendwie aktiv gefoltert. Es geht wieder ein von der Free-Flow-Gang, den er zuerst in die Kniescheiben schießt, dann Prügel androht, am Schluss dann vom Dach schmeißt und dann auch noch, jetzt muss ich lachen, weil es doch schon wieder so drüber ist, und dann auch noch drauf springt. Also der Typ wird von so einem auf den Zaun aufgespießt, dann springt Frank dann noch rauf, also so genüsslich, den auch noch overkillt, Fatality sozusagen. Frank wird aber schwierig, gerade wenn er so nur schwarz und weiß gezeigt wird.
Ja, ich glaube, was der Figur manchmal ganz gut täte, wenn der auch irgendwie mal, ich glaube, das haben wir schon bei dem Dolph Lundgren Punisher gesagt, wenn der irgendwie noch ein bisschen mehr machen würde, als einfach nur Leute umbringen, wenn der einfach auch mal ein bisschen ermitteln würde, wer ist überhaupt der Bösewicht, was haben die getan, wenn der irgendwie ein bisschen aktiver wäre, so hatte ich so den Eindruck, dieser Film, der fühlte sich relativ unterhaltsam an, aber eben auch, weil so viele Nebenfiguren gibt, die irgendwie interessant sind, wie die Bösewichter, die machen halt Spaß über weite Strecken. Was ich jetzt bei dieser Geschichte mit der Familie jetzt auch nicht so ganz gesehen habe. So, seine Kollegen finde ich teilweise ganz skurril.
Ja.
Also ich meine, der Kollege, sein neuer, der will ja auch wirklich was, der will ihn ja auch irgendwie schnappen und so. Da hast du wirklich eine Figur, die da irgendwie so ein, weil der auch vom FBI ist und der andere FBI-Mensch von ihm umgebracht wurde, da ist so eine Notwendigkeit in der Figur. Und Frank Castle hat so eine, ja, der will einfach nur Leute umbringen so und dann die Familie noch beschützen.
Die Strategie ist ja auch immer dieselbe, ne? Er bringt sich immer von unten nach oben um. Also er findet nie die Wurzel des Bösen sozusagen, sondern das ist so wie Unkraut wegschneiden, das wächst eh wieder, wenn du nichts gegen tust. Kannst so viel Unkraut wegschneiden, wie du willst, aber das ist natürlich das allgemeine Frank Castle-Problem so. Jetzt mal wieder zurück zum Film und weg von den Idealen, weil ich glaube, ich kann es nicht so 100% erklären, wie ich mich fühle in mir drin. Der Film arbeitet sehr viel mit Neonröhren. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen. Vielleicht war das damals cool, über eine Neonröhre reinklemmen.
Ja, ich meine, das hat ja mit John Wick ist das ja noch viel, extremer geworden.
Stimmt, das könnte nur so die konsequente, also das war ja vor John Wick der Film, aber vielleicht ist John Wick die konsequente Weiterentwicklung dieser Optik, die dann auch irgendwie diesen Look erklärt, auch in der Spielwelt. Warum sind die Leute alle so kontrastreich? Warum sind die Leute alle so hart angeschnitten? Natürlich, weil überall Neonröhren die ins Gesicht ballern. Und der Film wird wahnsinnig viel, das hast du auch ganz gut erkannt, und wenn man darauf achtet, dann fällt es einem noch toll auf, wahnsinnig viel mit Weiten erzählt. Und auch gefühlt Weite, also weite Objektive, die aber im Nahen eingesetzt werden. Denn ich hoffe, ich kann das so richtig erklären, was ich.
Ja, ich habe so den Eindruck, die versuchen an vielen Stellen halt auch bei ziemlich normalen Dialogen immer Dinge anders zu machen, als man sie normalerweise machen würde. Und zwar Leute so ganz rechts an den Bildrand drücken und ganz links, selbst wenn sie dann schon links kleben, dann gucken sie nochmal zu sich nach rechts, dass sie auch wirklich dann mit den Augen wirklich dann sozusagen da den Fernsehrand fast schon berühren.
Ja.
Und auch manchmal komische Weitwinkel, die ich auch ästhetisch nicht schön finde, weil man einfach merkt, das ist jetzt irgendwie ein Effektshot. Und das aber in so einer Dialogszene, wo ich denke, das ist jetzt, da wollte jemand irgendwie rumspielen. Das, der hätte kein Kameramann von sich aus so vorgeschlagen, das so zu machen, ohne jetzt dieser Idee, wir machen jetzt alles irgendwie moderner. Und ich hatte aber auch den Eindruck. Hat er denn
trotzdem einen Look and Feel oder glückt das nicht so ganz?
Ich fand, er variierte so ein bisschen, was ich ein bisschen seltsam fand, weil es ist mir wirklich bei dieser ersten Dialogszene in der Mafia-Familie extrem aufgefallen, dass das alles so ein bisschen schräg war. Ich glaube, das Bild war auch ein bisschen angeschrägt und dann haben sie über den Spiegel noch erzählt und das war total viel in einem. Und ich hatte den Eindruck, das ist irgendwann weniger geworden. Also das mit dem Anschneiden so links, rechts, das haben sie relativ durchgezogen, aber viele andere Dinge hatte ich so den Eindruck, als wenn irgendjemand gesagt hat, okay, das haben wir jetzt mal versucht, das war doch nicht so geil, das machen wir jetzt mal. Jetzt bei den anderen Szenen nicht mehr so.
Ja,
also. Oder irgendein Produzent hat gesagt, okay, lass das mal sein. Das ist ein bisschen doll.
Ja, was mir halt wirklich extrem auch gerade mit diesen weiten Einsätzen aufgefallen ist, dass viele Szenen, auch also in vielen Szenen, siehst du ganz merkwürdig den ganzen Raum. Es ist fast so, als hättest du echt eine zu weite. Also Beispiel die Geiselnehmer-Situation. Da siehst du. Da ist es sogar einigermaßen cool aufgelöst, weil du alle Figuren sehen musst. Also, Geiselnehmer-Situation meine ich, sind Spoiler, die Mafiosi gehen in das Haus der lieben Familie, setzen die da alle an einem Tisch. Der Polizist kommt rein, möchte eigentlich die Geiselnehmer-Situation auflösen, wird auch festgenommen, sitzt auch am Tisch. Frank Castle kommt rein, löst hingegen wieder da diese Gefangenen-Situation. Dann sitzt der Mafiosi auf einmal auf dem Tisch. Also wir sehen diesen ganzen Tisch plus Frank Castle irgendwie im linken Anschnittbild mit der Shotgun. Und können auch in die Küche gucken. Und das wird dann einmal so durchgespielt in dieser Perspektive. Mhm. Da wird gar nicht viel rumgeschnippelt. Ähnlich eben auch die Mafia, der Mafia-Dialog, was hast du an den Dogs gemacht, warum machst du Geschäfte mit den Russen? Das wird viel einfach, du siehst einfach den ganzen Raum. Ganz rechts sitzt der alte Opa-Mafiosi, ganz links ist der junge, freche Mafiosi, der später zu Jigsaw werden soll. Komisch. Komisch, dass da nicht gesagt wird, können wir mal zwischenschneiden. So, nö, spielen wir jetzt so über große Teile durch.
Ja, also grundsätzlich mag ich das ja. Also, aber die haben schon viel geschnitten. Vielleicht ein paar Sachen nicht, aber ist mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen. Weder positiv noch negativ.
Okay.
Mir ist nur manchmal aufgefallen.
Zu den Lichtern und so, also von den Lichtverläufen. Wie nennt man es denn professionell? Der Gradient. Also es gab oft diesen Grün-Orange-Verlauf. Ganz oft.
Ah, okay. Also ich fand, teilweise war mir das Bild nicht so schön. Mhm. Also gerade draußen fühlte sich das an, als hätten sie auch manchmal mit einer minderwertigen Kamera gedreht oder so. Was mich wundern würde bei dem Budget. Aber ja, das sah irgendwie so, geht so aus. So. Vielleicht war die Technik da noch nicht so weit, 2005. Wahrscheinlich haben sie da schon digital gedreht.
Das wird digital sein,
Weiß ich gerade gar nicht, warum das da so nicht so geil aussah. Und manchmal fand ich aber, fehlte mir so ein bisschen auch, da habe ich ja noch kurz gesagt, die könnte sich so ein bisschen bei Zack Snyder irgendwie abgucken. Weil so manchmal das Epische fehlte. Es gab so manchmal so wirklich so ein paar krasse Sätze auch von Frank Castle und in dem Moment war sein Gesicht irgendwie hell, er stand irgendwie nicht im Schatten, wie man das eigentlich inszenieren würde. Oder einmal der Jigsaw sitzt irgendwie im Auto und sagt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, wo man denkt...
Ich glaube, das ist der Moment, wo er sagt, ab jetzt nennt ihr mich Jigsaw.
Ja, genau, so sein Relief sozusagen, das Entstehen des Bösewichts in dem Moment. Und er sitzt einfach nur in einem Auto und es ist so abgefilmt, wo man denkt, Alter, das ist so eine Key-Szene, der müsste jetzt irgendwo im Raum stehen, die Kamera müsste auf ihn zufahren, untersichtig und der müsste sich umdrehen und vielleicht noch jemanden im Kopf schießen oder irgendwas machen, irgendwas, wo man, und dann diesen Spruch bringen, aber jetzt nennt ihr nämlich Jigsaw.
Ja.
Und dann ist es irgendwie, dann ist es so ein Moment, der bleibt und das hat der Film in einigen Momenten echt versemmelt. So.
Der Film ist manchmal, also im Drehbuch, auf Drehbuchebene, und da merkt man auch sehr, dass es 2008 ist, ne, die Anti-Bush-Ära, ne, also ne, Bush Junior, ist vorbei. Amerika hat das Irak-Trauma. Und der ist manchmal so merkwürdig, was heißt merkwürdig? Der ist manchmal Amerika-kritisch, hat manchmal Amerika-Spitzen drin. Jigsaw sagt zum Beispiel, als er sich die Gangster rekrutiert, ich mache es genau wie die US-Armee, ich verspreche den 100.000 und dass ich sie nicht in die Wüste schicke. Und wenn er da seine Rekrutierungsspeech hat vor den Lowlifes der Stadt, steht da vor einer Amerika-Flagge, die aber so ausgeblichen ist. Und auch Punisher, ne, sagt ganz klar, das Justizsystem funktioniert nicht, das funktioniert nicht und greift da wirklich auch den Staat an. Ne? Und das FBI ist beinahe genauso korrupt oder genauso böse wie die Mafia. Die haben auch keine Ehre. Die verkaufen denn ja auch mehr oder weniger Frank Castle an die Bösewichter. Finde ich bemerkenswert. So. Und früher hätte ich gesagt, ja, fuck Bush, los geht's, American Idiot. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das, und so hat sich der Zeitgeist auch geändert, ob das auch einfach nur so reaktionäre Plattitüden sind. Also so, ich sag's mal ganz böse, so Querdenker-Kritik an den Obrigkeiten. Die machen doch eh nur, was sie wollen. Das System ist gescheitert.
Ja, aber ich weiß nicht, ob der Film dafür nicht ein bisschen zu platt ist, um das wirklich als politische Parabel zu lesen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der wirklich da viel aufmacht, außer in diesen, aber das habe ich mehr so als Ironie verstanden. Also ich fand die Szene wirklich großartig, wo die beiden depperten Bösewichter da diese Leute rekrutieren, wirklich mit Platzhaltern vor dieser Amerika-Flagge, vor die sie sich da auch zufällig stellen in irgendeiner so einer Kneipe oder wo sie da sind.
Ja.
Ganz großartig. Wirklich
und lustig. Sagen ja Sachen so vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist jetzt eure Chance, harte Arbeit zahlt sich aus und blieb da. Also es sind ja wirklich Plattitüden.
Ja, andererseits finde ich das aber auch so lustig. Die sind ja eigentlich, die beiden sind ja zwei Würste so. Mhm. Die können ja auch nicht wirklich viel. Also die kriegen ja die anderen irgendwie nur, weil sie sagen, okay, wir machen jetzt gemeinsam Frank Castle platt.
Ja.
Der Polizist, dieser Kollege von Frank Castle, der rekrutiert dann ja andere Bösewichter, weil ja die anderen, um wieder freikommen zu müssen, ja einen anderen in den Knast gebracht haben und der Vater von ihm sorgt dann dafür, dass dann noch andere Bösewichter gibt, die dann wiederum gegen die Bösewichter und so. Das fand ich schon ganz lustig, dass sie so gegenseitig sich da so Leute rekrutieren, die sich dann einfach gegenseitig dann auch totschießen.
Apropos einfach totschießen. Wir gucken diesen ganzen Film ja nicht wegen der spitzfindigen Kritik an das amerikanische System oder weil er genremäßig auf Messers Schneide balancieren kann, sondern man guckt halt natürlich auch wegen Knallpuff-Peng. Wir haben schon gesagt, der ist brutal, der Film, aber Brutalität muss man ja auch inszenieren können. Kann Lexi Alexander Knallpuff-Peng inszenieren?
Ich würde sagen, das kann sie definitiv besser als Dialogszenen. Also ich fand, actionseitig hat das Ding durchaus Spaß gemacht, oder?
Ja, vollkommen. Und gerade in so einer hektischen Sache, so erarbeitet sich da echt durch verschiedene Stockwerke. Und du hast trotzdem immer das Gefühl, du kannst nachvollziehen, was Frank gerade denkt und was er machen möchte. Also da habe ich schon andere Action-Szenen gesehen, wo ich sowohl die Orientierung verliere.
Ich musste gerade dran denken, wann kam denn Dread raus und auch The Raid, weil das war ja thematisch.
Dread war, glaube ich, ein bisschen später. The Raid kann ich dir gar nicht sagen.
Weil die sind ja thematisch durchaus ähnlich. Also ich meine, hier ist es eigentlich erst das Ende, wenn sie dieses mit Bösewichtern voll besetzte Haus da irgendwie etablieren.
Ja.
Bei Raid und Dread ist es ja so der Plot des ganzen Films.
Ja, aber das ist nur das Finale, aber das ist schon auch ein gut. 2012 ist Dread.
Ja, war gut.
Also hat ja, Lexi Alexander später. Vorgemacht.
Ja.
Ich finde es auch erfrischend, dass Lexi Alexander sich zum Beispiel gar nicht so viel, und das war in der Zeit ja ganz dolle, wenn du dich erinnern magst, nicht so doll auf Slow-Mo, ja, wie gesagt, Slow-Mo, Bullet-Time.
Gibt es hier, glaube ich, gar nicht, oder? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, es gibt einmal so eine Art Bullet-Time-ische Slow-Mo-Effekt, da hängt er sich doch in den Kronleuchter und dreht sich einfach wie wild um die eigene Achse. Das kann man schon so ein bisschen Zeitgeist-Action sehen.
Ja.
Aber ansonsten ist das alles ziemlich, du hast es ja schon mal gesagt, ziemlich hart boiled. Erinnert mich teilweise sogar an Kung-Fu-Action-Cinema, wo sich auch Chow Yun-Fat durch einen Waschsalon kämpfen muss und einfach von A nach B geht und einfach schießt und Knarren wegwirft und die Knarren von den Toten nimmt, um weiterschießen zu können und so.
Ja. Ja, ich meine, klar, Hongkong-Action-Kino war da sicherlich auch.
Siehst du sonst andere Inspirationen? Oder ist es eher cartoonig? Oder wenn du die Action beschreiben müsstest, ich bin jetzt vom Mond und sage, ich möchte gerne Punisher Wars umsehen. Wie, keine Ahnung, wo ich vom Mond komme, aber das musst du jetzt mitdenken. Wie beschreibst du die Action? Ist die Action eher. Ist es eher 80er-Jahre-Action? Ist das eher.
Naja, ich glaube, die haben
ist das ein Tom und Jerry Cartoon? Also ich möchte es einfach nur mal von dir eingeordnet wissen.
Das finde ich jetzt schwer, so zu pauschalisieren. Also er versucht schon sehr gritty zu sein. Mhm. Also der ist bestimmt auch inspiriert vom Hongkong-Kino, aber ich glaube 2008 war kaum noch jemand gesagt, der gesagt hat, ich orientiere mich an John Woo in den 80ern oder so.
Ja,
weil dazu ist das zu lange her und dazu gibt es auch dann zu viele schon amerikanische Filme, die dann vielleicht die eigentlichen Vorbilder waren, die das schon kopiert haben und so. Aber ich glaube schon, dass der Grundgedanke war, da wirklich harte Action zu machen, aber immer noch zu unterhalten. So. Mhm. Und ich finde, der ist gar nicht so weit weg von dem Dolph Lundgren-Film, so in seiner Grundattitüde. Ich finde ihn tatsächlich.
Ja. Wie meinst du das?
Na, ich fand den Dolph Lundgren-Film, der war auch sehr um eigentlich harte Action bemüht. Mhm. Und ja, wir haben ja darüber gesprochen, der vernachlässigt ja wirklich lange jegliche Dramaturgie. Der baut ja wirklich erst am Ende eine interessante Situation auf. Das macht dieser hier schon eine ganze Ecke besser, wie ich finde. Aber ich finde die so von der Grundattitüde finde ich die Filme gar nicht so weit auseinander.
Nö, würde ich dir beistimmen, außer dass natürlich dann irgendwann der Dolph Lundgren-Film, wie man so schön sagt, Jump the Shark, also überpaced, überhitzt, diese Sache, wo er dann die Ninjas bekämpfen muss, dann wird es dann sehr 80er-Zeitgeist, weil Ninjas ja in den 80ern der Shit waren. Aber bis dahin so. Also auch die Art und Weise, wie sie da reingehen. Frank ist ja ganz klar auch ein Mann des Militärs in beiden Versionen.
Also ich würde jetzt ganz gerne, ich kann mich wirklich an diesen Thomas Jane Film nicht mehr groß erinnern, den habe ich irgendwann, wann kam der raus? Was steht hier? 2004.
Hm.
Den habe ich da auch relativ frisch gesehen und fand ihn ziemlich beschissen. Und jetzt würde mich eigentlich interessieren, was ich an dem eigentlich so schlimm fand.
Ich habe den als Bock langweilig im Kopf.
Ja, und ich glaube, der war auch die ganze Zeit, der hat die ganze Zeit seiner Familie nachgetrauert und irgendwie war der irgendwie, obwohl ich weiß, der hatte damals auch so FSK-Probleme mit der 18er-Freigabe und so.
Ich glaube, die Selbstjustiz mag die FSK an sich nicht so richtig spitzen super gerne.
Aber würde mich jetzt so im Vergleich mit dem Punisher-Film jetzt grundsätzlich interessieren. Aber dazu
ja, wir müssen jetzt schon demnächst irgendwann die Punisher-Trilogie voll machen, damit wir wirklich sagen können, das ist der hat die Krone auf.
Aber hast du die Netflix-Serie eigentlich ein bisschen verfolgt?
Ja, klar. Ich habe die gesehen. Also ich habe die zweite Staffel nicht zu Ende geguckt, weil ich glaube, zu der Zeit war einfach die Taktung. Und ich bin ein riesengroßer Marvel-Fan. Aber die Marvel-Taktung war zu groß. Du kannst ja irgendwann nicht mehr konsumieren, du kannst nicht mehr so viel fressen. So. Deswegen hat tatsächlich auch, also so doof sich das anhört, diese Corona-Pause. Jetzt mit den Marvel-Serien, die jetzt auf Disney Plus rauskamen, die auch allesamt sehr gut sind, habe ich wieder Bock.
Mhm.
Aber ich war zwischenzeitlich echt satt, wo es hieß, so von wegen 3 neue Netflix-Show im Jahr und ein Crossover und gleichzeitig 7 Kinofilme im Jahr. Und du bist, oh Gott, wohin? Ich möchte doch noch was anderes außer Marvel essen Und Star Wars kam dann ja auch noch, also so Groß-Franchise,
ja.
Groß-IP-Kino.
Ich habe gerade einen ganz spannenden Bericht gesehen oder so ein YouTube-Video über John Carter. Jetzt kommt fast off-topic, aber die haben so
du
das...
Du kriegst den Bogen bestimmt, ich habe Vertrauen.
Nein, die haben nämlich, das fand ich nämlich ganz spannend, die haben so ein bisschen die Theorie vertreten, dass Disney John Carter hat fallen lassen, der einfach 250 Millionen Dollar gekostet hat, weil die Star Wars und eben auch Marvel in der Hinterhand hatten, dass die bei Disney gesagt haben, okay, das war jetzt irgendwie der Regisseur von das große Tier bei Pixar, der auch Wall-E vorgemacht hat, eigentlich nur Hits. Und ich habe John Carter auch nie gesehen, aber wahrscheinlich sonst auch keiner. Und dann haben die den wirklich ziemlich sang- und klanglos und ziemlich armselig untergehen lassen, diesen Film.
Weil sie dachten, bald kommen die großen Dinger.
Genau, wir haben jetzt irgendwie Marvel in der Hinterhand und das ist viel leichter zu erklären, was macht eigentlich Marvel aus, weil die ganze IP schon existierte so.
Ja.
Und John Carter war wohl irgendwie damals schon Einfluss für Star Wars und so.
Das waren so Groschenromane,
aber keiner, John Carter from Mars, ja. Kein Jugendlicher weiß davon so. Und die haben dann auch John Carter from Mars dann auch umbenannt in John Carter und dann konnte zweimal keiner mehr was damit anfangen. Ja.
Das ist ja super interessant.
Ganz faszinierend. Wäre vielleicht auch in dem Hinblick ganz interessant mal zu gucken, weil ich den auch nicht kenne, ob der wirklich so schlecht ist oder ob der wirklich, wirklich gefloppt ist, weil Disney gesagt hat, okay, wir setzen jetzt auf Marvel und auf Star Wars, weil damit verdienen wir so viel Geld, dass es diesen Flop alle mal wieder gut macht in einem Jahr.
Studios, die Sachen floppen lassen, ist eine gute Überleitung, du hast es geschafft. Dieser Film ist in der Produktion, musste er Budget Cuts noch hinnehmen und die Produzenten haben wohl, also jedenfalls die Leute hinter Marvel Knights, haben wohl schon während der Dreharbeiten hierzu, ich müsste jetzt mal gucken, ob das mit Spirit of Vengeance ungefähr gleichzieht, auch so langsam Glauben an das Projekt verloren. Also an dieses Projekt von wegen, wir können gritty, edgy Marvel-Filme erzählen. Weil beide Rezepte waren ja ähnlich. So ein mittelgroßes Budget für totale Hype-Regisseure. Ich meine, der Spirit of Vengeance, der Ghost Rider-Film, hatte ja die Crank-Leute hinter sich. Und die hatte jetzt halt Lexi, also die war wirklich hyped. Sie, so, das war heißes Material. So, was wird Lexi Alexander als nächstes machen? Sie macht den Punisher. Und dennoch mit dem Versprechen, sie macht den Punisher richtig dreckig. Nachdem Thomas Jane irgendwie ein bisschen boring war, macht den richtig dreckigen also Punisher.
Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mehr so viel von ihr gesehen habe. Die hat so ein paar Fernsehserien immer mal eine Episode gemacht. Aber jetzt nicht sowas, was ich gedacht hätte, da hätte man jetzt... Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass sie mit, was weiß ich, wie heißt der, John Atkins?
Scott Atkins. Ach, Scott Atkins, ja, genau, so eine oder.
So, mit solchen Leuten irgendwie was
oder
Geiles.
Oder der Typ, der bei Mortal Kombat die Hauptrolle spielt, das ist auch so ein Karate-Mensch. Ich habe leider seinen Namen kurz vergessen. Also so B-Karate-Menschen, also so B-Action-Stars. Ich glaube, die könnte das voll gut. Was sie leider gemacht hat, was immer in Hollywood nicht so gern angesehen ist, sie war sehr, sehr laut darüber, wie das Studiosystem eingegriffen hat. Okay. Und das hat bis jetzt wenigen Regisseuren wirklich gut getan, wenn man sich ganz lautstark beschwert und sagt, ich hatte am Ende keine Gewalt mehr über den Cut, 10% des Budgets wurde mir weggenommen, meine Vision war eigentlich eine andere.
Aber ist es nicht erstaunlich, dass der Film so hart geworden ist, nachdem Spirit of Vengeance ja ziemlich glatt gebügelt wurde, im gleichen Atemzug?
Ich weiß nicht, wie die Gewaltästhetik von den Crank-Machern ist, dafür muss ich Crank nochmal gucken. Ich glaube, Crank ist auch ziemlich cartoony und sehr... kinetisch in seiner Gewalt. Da geht es eher darum, um herumzufliegen und ganz schnell, zackig, irgendwelche Sachen zu machen. Und Green Street Hooligans, wenn sich da die Hooligans gegen sie auf die Fresse hauen, dann tut das auch schon weh. Also ich glaube, die mögen andere Gewalt. Was ist denn die größte Stärke und was ist die größte Schwäche von P-Warzone, wie wir es jetzt hier nennen?
Größte Schwäche? Ja... Ich fand ihn okay, also ich fand ihn durchaus unterhaltsam. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf die Uhr gesehen oder gedacht, okay, hoffentlich endet dieser Scheiß bald. Also ich fand ihn wirklich okay. Die Bösewichter machen Spaß. Ich glaube, ich bin nicht so ein Riesenfan, ich kann mir auch den Namen gar nicht merken, von dem Hauptdarsteller.
Ray Stevenson?
Ja, ich finde, der macht die Sache okay, aber der ist jetzt nicht so ein Gesicht, wo ich denke, so, okay, wo hat er jetzt noch mitgespielt? Ich will mehr von ihm sehen.
Mehr, ja, der ist nicht so eine, also auf jeden Fall nicht so eine Grade-A Charisma-Granate, obwohl ich den in manchen Rollen auch schon durchaus cool finde. Der kann komödiantisch ironischerweise, was heißt ironischerweise? Überraschenderweise kann er komödiantisch ganz gut tatsächlich. Kriegt aber auch sehr wenig zu tun. Und ich glaube, es ist immer schon schwierig für einen Film, wenn wir die DVD-Hülle wegschmeißen. Ja, es ist immer schwierig für einen Film, wenn ich ihn einfach da nicht vor der Haustür schon wieder vor dieser Familie sehen will. Oder er agiert mit kleinem Mädchen und sagt, dass er auch mal Vater von einem kleinen Mädchen war oder irgendwie so ein Quatsch.
Das sind auch diese.
Ich freue mich, wenn die Cops beieinander sitzen und irgendwie Quatsch erzählen von wegen, wo sind denn jetzt diese Akten von Frank Castle? Und dann sagt der andere Cop, hier sind, das sind alles Frank Castle-Akten und man sieht halt unendliche Aktenschränke. Oder halt die Bösewichter. Also wenn man denkt, oh, die kann ich sehen und die kann ich sehen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass Frank Castle weiter mit dieser Familie agiert. Sogar Frank Castle mit seinem dicken Sidekick fand ich alles besser als von wegen blöde Familie-B-Story.
Aber das halte ich auch für einen riesengroßen Fehler, dass man eine Figur, die so emotional abgebrüht sein soll, immer in so Extremsituationen zeigt. Also ich verstehe, was die damit erzählen wollen, dass er da im Grab sitzt und weint. Aber ich denke mir, das ist so weit weg von jeder Realität und deswegen kann ich, glaube ich, zu so einer Figur nicht connecten. Der müsste in meinen Augen so kaputt sein wie so ein John Rambo, der einfach vielleicht am Grab steht und einfach keine Emotion zeigt. Und als Zuschauer, wenn du es richtig inszenierst, kannst du ja trotzdem sehen, dass er irgendwie Mitgefühl hat, Empathie, irgendwas so, dass da irgendwas vielleicht sich noch regt, aber in einer leichten Zuckung um die Augenpartien herum, aber eben nicht dieses aufopferungsvolle, sich um das Kind kümmern, dann greift das Kind seine Hand, das ist alles irgendwie, das ist zu drüber. Das nimmt dieser Figur Glaubwürdigkeit, weil es einfach nicht glaubwürdig ist. Punkt.
Ja. Und gleichzeitig hat noch scheißen boring.
Ja, das will halt auch keiner sehen, ne?
Genau.
Den wir Leuten in die Fresse haut. Ja, ich fände es viel, viel spannender, wenn man die Figur so anlegen würde, dass sie eben nicht diese emotionalen Momente hat und dass er auch nicht da mit dem Geld der Mutter das da hinlegt, sondern wenn, dann würde der das da.
Er knallt es in den Briefkasten und geht weg.
Genau, einfach vor die Tür legen und nicht persönlich übergeben oder so ein Quatsch. Also.
Ja. Bei dem Film müssen halt auch irgendwie, damit die Story einigermaßen Sinn ergibt, viele Dummheiten passieren. Aber ich glaube, das finde ich bei der Art Film in Ordnung. Also mich juckt das doller, wenn Christopher Nolan Filme, wir sind in letzter Zeit ziemlich oft am Christopher Nolan bashen, hoffentlich setzt sich das bei mir nicht so durch. Aber wenn Christopher Nolan Filme einfach blöde sind, weil sich der Film viel ernster nimmt, als wenn der hier blöd ist.
Ja.
Also, keine Ahnung. Parkour-Jumper wird mitten in der Luft von einer Rakete getroffen. So, das ist in Ordnung. Mein Gott, macht das doch.
Das ist auch ein bisschen hübsch. Also der hat ja ein paar lustige Einfälle. Also fand ich schon okay.
Wem empfehlen wir jetzt den Film? Oder empfehlen wir den überhaupt irgendjemandem? Wenn du das magst, dann magst du vielleicht auch so eine Amazon-Beschreibung.
Also wenn Leute irgendwie Bock haben auf so ein bisschen unterhaltsame Action und die haben jetzt auch schon Dread gesehen und The Raid auch schon dreimal.
Wer Dread schon gesehen hat, könnte
Raid
das gucken.
Und Raid 2 auch und irgendwie man denkt, hey, was gucke ich jetzt? Warum nicht? Also, kann man machen. Also wir haben jetzt auch die britische Blu-ray uns angeguckt, weil die halt auch richtig uncut ist.
Die
ist
richtig, richtig hart, die Minute mehr, die hat sich
richtig
gelohnt.
Hart, ja. Ja, das weiß ich nicht, ich kenne die andere nicht. Aber ist schon unterhaltsam irgendwie.
Ja,
okay.
Du hast ja anfangs gesagt, dass du es schade findest, dass diese Marvel Knights Sache gestorben ist, oder dieses Konzept. Weil man hätte ja tatsächlich, du hast es ja gerade selber gesagt, noch vielleicht Blade oder so ein paar andere düstere Helden da auch echt parken können, die dann im dritten Akt auch mal den Bösewicht halt aufspießen und ins Feuer werfen dürfen.
Ja, ich muss sagen, ich finde es immer schade, auch bei der, weiß gar nicht, wurde Spawn nochmal versucht?
Nee, ich glaube, da sind sie aber gerade dran, um ehrlich zu sein.
Die Verfilmung damals, das war halt so ein persönlicher Downer, wo ich dachte, warum versucht man überhaupt so was Kindertaugliches aus so einer Figur zu machen? Das ärgert mich halt einfach. Also entweder macht man da was, was so irgendwie auch der Vorlage entspricht und auch irgendwie die gewisse Härte hat, oder man soll es einfach bleiben lassen, war immer so ein bisschen mein Motto.
Ja.
Und auch ein Punisher, familienfreundlich, kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Insofern macht das auch irgendwie Sinn. Und ich glaube, beim Ghost Rider, was ich davon gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, das hätte auch noch ein bisschen mehr Pfeffer vertragen können, so in meinen Augen.
Marvel hat ja auch viele Helden, die entweder manchmal ein bisschen düsterer sind oder halt ein bisschen ihr Ursprung auch im Horror haben. Also Blade ist eigentlich eine Horrorfigur. Ja. Dieser Venom könnte man wunderbar, das ist ja ein Alien, was parasitärer Alien, der Leute befällt und Das ist ja eigentlich keine Superheldenkraft, sondern eine Krankheit fast, wenn du so einen Venom hast. Aber ist natürlich klar, dass das nicht vermarktbar ist, sondern musst du das Budget stark kürzen. Kannst ja auch keine Werbelizenzen mitverkaufen, irgendwie ins Happy Meal kannst du die Dinger auch nicht tun. In jedem siebten Happy Meal ist jetzt eine Punisher-Figur.
Ja, weiß nicht, aber war nicht damals der erste Blade ein ziemlicher Erfolg?
Ja.
Und der war ja sau brutal. Also ich kann mich damals erinnern, so die anfängliche Disco-Szene, die hat uns alle umgeblasen damals.
Ja, der Blood Rave, das war richtig super. Hast du ein bisschen Angst, wenn du jetzt weißt, dass Blade in den Haupt-Disney-Konzern ausgespielt wird und damit, naja, so wird wie die anderen Marvel-Filme auch? Ich bin ja ein Fan der anderen Marvel-Filme, aber jetzt ist die Frage,
naja, wie nähert man sich Blade an? Blade-Fortsetzungen haben ja auch schon alles dafür getan mit Trinity und gab es noch einen vierten? Nee, es gab, nur den dritten. Keinen vierten,
gab nur den dritten.
Aber eigentlich da schon ziemliche Familienkost zu werden. Also von daher, da. Es gibt die ersten beiden.
Ja,
damit kann man. Das reicht, glaube ich.
Noch eine Sache vielleicht zum Punisher an sich, zur allgemein der Figur Punisher, tatsächlich, weil mir das auch gerade noch eingefallen ist. Bei Marvel wird gerade diskutiert oder es wird in Betracht gezogen, den Schädel von seiner Brust zu entfernen, dass sich das zeitgeistig überholt hat. Hintergrund dazu ist, dass einige Gruppen, die für politische Werte stehen, mit der sich der Marvel-Konzern und auch der Disney-Konzern nicht identifiziert, diesen Schädel, diesen ikonischen Schädel, auch zu ihrem inoffiziellen Logo gemacht haben.
Mhm.
Und deswegen wird jetzt diskutiert, dem Punisher seinen Schädel wegzunehmen. Ja, nein, vielleicht. Oder du darfst auch sagen, die Diskussion ist mir zu politisch, auf die lasse ich mich nicht ein.
Nee, das ist natürlich grundsätzlich ein Problem, wenn du als Disney-Konzern ein Vigilante-Helden hast, dann musst du vielleicht ernsthaft überlegen, ob du den überhaupt featuren möchtest oder nicht. Mhm. So, ich glaube, ihm das Logo wegzunehmen, ändert nicht wirklich was an der grundsätzlichen Problematik, mit was für einem Inhalt sie sich da auseinandersetzen müssen.
Ich glaube auch, dass wenn so rechte Gruppen, die finden ja auch geil, dass, jetzt hört sich das jetzt wahnsinnig dumm an, und bitte nicht alle falschen Teils kriegen, dass da halt ein weißer, großer, starker Mann ist, der sich gegen die Street Gangs und die dann manchmal auch als Latino, Schwarz oder sonst was dargestellt sind, wehrt. Klar. Also es ist ja nicht so von wegen, es ist ja nicht der Schädel, weswegen die sich den Schädel quasi auf die Brust kleben, sondern das ist Frank, weswegen sie sich den Schädel auf die Brust kleben.
Ja, aber ich weiß, bei Deathwish damals mit Charles Bronson gab es auch immer diese ganzen Diskussionen und das haben halt Rachefilme nun mal so an sich. Wenn, das ist wie mit Todesstrafe. So, es ist so, man kann eigentlich nicht dafür sein, es ist aber ja trotzdem irgendwie auch ein bisschen unterhaltsam.
Mhm.
Ja, schwieriges Thema. So, ich meine, Frank Castle ist im Prinzip pro Todesstrafe. Da kann man auch natürlich auch drüber diskutieren.
Ja, ich glaube, deswegen musst du Frank Castle auch im Bestfall immer irgendwie ein bisschen überhöhen.
Ja, genau. Und das funktioniert natürlich auch, ich sag mal, grundsätzlich im Filmischen oder überhaupt in Medien am besten, wenn die Bösewichter so böse sind, dass sie eigentlich keiner Justiz mehr ausgehändigt werden müssen, sondern dann kann so ein Bestrafer kommen und sagen, okay, die sind sowas von over evil, die können jetzt nur noch irgendwie umgebracht werden oder für ewig eingesperrt werden oder so. Aber ja, mit Rechtsstaatlichkeit hat das natürlich herzlich wenig zu tun, sage ich mal.
Ja. Punkt. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht tiefer rein, weil sonst wird es auch irgendwie wieder schwierig und mit Halbwissen. Ich fand es nur interessant, also auch das ist so eine Konzernlösung. Ein Konzern sagt, dann nehmen wir den, hat das Symbol weg, der hat das Symbol gar nicht mehr. Also das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass irgendwelche Leute es fancy finden, dass ein weißer Latino-Straßendealer wegschießt und sagt von wegen, ihr seid Scum und ihr verdient es nicht anders. Gibt sogar Polizisten, die den Aufnäher haben.
Okay.
Die haben so diesen Schädelaufnäher, voll komisch. Echte Polizisten, die sich so einen Marvel-Comic-Helden, den Bestrafer, auf die Brust kleben. Naja, scheiß was drauf. Ja, danke, dass wir diesen Film endlich mal gucken konnten. Wir haben ja auch da lange schon drüber diskutiert.
Ja, lange vorgehabt.
So, wir werden endlich jetzt gucken, geschafft, die Content-Maschine wieder ein bisschen anzuwerfen. Wenn ihr noch ganz großartige Filmanalysen von Christian hören wollt, natürlich immer Filme zum Dessert bookmarken weiterhin. Da passieren viele schöne Sachen und wir beide schmeißen die Content-Mühle an.
Wir haben gerade ganz frisch über Army of the Dead gesprochen.
Ja.
Von Zacky Snyder.
Wir haben heute richtig richtigen Testosteron-Film, Action-Film-Nachmittag gemacht.
Genau, filmezumdessert.de. Und wer eine schicke Filme zum Dessert Let's Talk About Spandex Kaffeetasse haben möchte, kann uns ja mal nett anschreiben. Vielleicht lassen wir noch ein paar mehr drucken mit dieser Kaffeetasse posten. Für einen geringen Beitrag demnächst auch erwerben, habe ich gedacht.
Wäre cool. Also schreibt doch einfach mal entweder bei Filme zum Dessert auf Instagram
weil
oder
mich an. Der gute Basti hat sie designt, ich habe sie koloriert. Das
wir
ist
sind
richtig Handarbeit.
Dreamteam. Ja. Also viel mehr manufakturiert kriegt man es heutzutage ja gar nicht mehr. Und es ist wirklich eine sehr schöne Tasse. Benutze ich jetzt auch am liebsten tatsächlich bei mir zu Hause, weil es macht einfach Spaß. Wenn man sich zwischendurch langweilt, kann man sich diese Wimmelbild nochmal angucken.
Das war sehr süß. Neulich hat der kleine Sohn von einem Freund, die hat mir ein Video geschickt, wo er fragte, wer ist das pinke Monster neben der
Flunder? Ja.
Und das war Barney. Du hast da Barney drauf gezeichnet.
Ich habe einen Barney drauf gezeichnet und was erschreckend war, die Kinder kennen Barney nicht mehr. Was ist der nächste Held der Kindheit? Egal. Halten wir jetzt Engagement hoch. Schreibt uns doch mal entweder eine Mail oder einen Kommentar irgendwie Facebook-mäßig. Könnt auch gerne eine Bewertung schreiben bei iTunes. Könnt auch da schreiben. Hey, top Podcast. Übrigens, ich will eine Tasse. Oder bei Instagram Filme zum Dessert. Irgendwo schreibt mal ein bisschen Kommentar, ob wir mal so ein paar Tassen. Also ich habe auch Verwendung noch für ein paar Tassen, weil ein paar Leute auch schon gesagt haben, die hätten gerne eine.
Ja.
Aber wäre natürlich noch schöner, wenn sie denn wenigstens mal den Algorithmus hochpeitschen würden.
Ja.
Algorithmus gegen Tassen, so läuft das nämlich jetzt hier. Und falls ihr gar nicht genug bekommt von den wilden Nerdreisen des Dr. Oshinski, euch kann geholfen werden. Ich habe einen YouTube-Kanal ganz frisch eröffnet, wo ich gar nicht mehr mich an Comic-Adaptionen mache, sondern nur noch an Comics. Und weil keiner mit mir über so nerdige Themen reden will, mache ich das einfach als Monolog. Das steht mir am besten.
Ja.
Schön. Schön.
Ja.
Danke, Christian. Es ist gut, dass wir jetzt endlich mal dazu gekommen sind, erstmal echt Content nachzuholen und auch wieder Bock haben, Content zu machen. Wie gesagt, sorry, kann ja mal passieren. Wir dürfen auch mal Pause haben.
Ja.
Okay.
Bald geht's weiter.
Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Ja, danke. Hab auch einen schönen Tag.
Danke. Oder so. Wie gesagt, tschüss.
Wiedersehen.